Eingeschenkt. Soziale Erfrischungen kalt und heiß serviert.
Hallo, willkommen bei Eingeschenkt. Schön, dass Sie heute mit dabei sind. Bei mir ist heute zu Gast Isolde Karim. Hallo.
Hallo.
Isolde Karim ist Philosophin und Publizistin und Autorin des Buches Die Qualen des Narzissmus, Untertitel Über freiwillige Unterwerfung. Und um das soll es und wird es heute auch gehen. Ich beginne mit dem Zitat, das auch in Buchinnenseite steht, von Spinoza. Der fragt, wie kommt es, dass die Menschen für ihre Knechtschaft kämpfen, als sei es für ihr Heil? Warum tun wir das?
Ja, ein wunderschönes Zitat. Es muss ja daran liegen, dass man es nicht als Knechtschaft empfindet. Ja? Das heißt, also wenn man darum kämpft, dann kämpft man ja darum, als ob es das Heil wäre. Das heißt, man muss das ja als ein solches empfinden, man muss also etwas dafür bekommen. Und die Ausgangsthese war, dass das in allen Gesellschaften so ist, weil Gesellschaft nie nur über Zwang funktioniert oder nicht nur über offenen Zwang, sondern eben auch über eine Art Einverständnis mit den Bedingungen. Und die Frage war, was ist es, das uns heute dazu bringt, mit den Verhältnissen einverstanden zu sein? Auch mit Verhältnissen, die vielleicht sich gegen uns richten, die nicht in unserem Interesse sind, gegen die wir eigentlich aufbegehren sollten. Warum begehren wir nicht auf, obwohl wir doch eigentlich so umstellt sind von Dingen, die eigentlich nicht gut, die kritikwürdig sind? Und da ist eben die Frage, was bekommt man eigentlich dafür?
Und deine These, darum hat das Buch auch mit Narzissmus zu tun, ist, dass es der Narzissmus ist, der in diesen Spalt hineingeht, der zwischen Unterwerfung und Selbstunterwerfung, oder? Hineingeht. Warum Narzissmus und was ist Narzissmus überhaupt?
Also es ist vielleicht ungewöhnlich zu glauben, dass Narzissmus, also das, was im Alltagsverständnis Egozentrik heißt, übertriebene Selbstliebe. Ich werde aber gleich dazu sagen, dass ich das anders verstehe. Aber dass man sagt, dass das die Form ist, in der wir heute dazu gebracht werden, einverstanden zu sein mit den Verhältnissen, dass das die Form ist, in der wir uns heute freiwillig, eben von alleine, so wie du es auch gesagt hast, selbst unterwerfen. Ich glaube, das ist wichtig zu verstehen, dass Narzissmus nicht einfach nur Selbstliebe bedeutet, sondern etwas ganz Spezifisches, nämlich, also ich übernehme da einen Begriff von Freud. Der Unterschied ist nur, Freud hat diesen Begriff des Narzissmus geprägt und sehr ausgearbeitet, um eine Pathologie zu beschreiben, also etwas zu beschreiben, was nicht funktioniert. Ja? Und ich verwende diesen, also ich borge mir diesen Begriff aus, um eigentlich zu beschreiben, wie unsere Gesellschaft heute funktioniert. Und dieser Narzissmus, dem wir heute eigentlich alle folgen müssen, ob wir nun wollen oder nicht, ist nicht eine übertriebene Selbstliebe, sondern es ist eine Unterwerfung unter das, was ich mit Freud das Ich-Ideal nenne. Also das ist eine innerpsychische Instanz, die eine Art Vorstellung einer besseren Version unserer selbst ist, eines Ideals. Und indem wir uns diesem Ideal unterwerfen, indem wir versuchen, dieses Ideal zu erreichen, indem wir unsere narzisstische Energie, unsere Triebenergie auf dieses Ideal konzentrieren und fokussieren, in dem Moment, das macht uns zu Narzissten. Und ganz wesentlich ist aber, dass das jetzt nicht nur etwas ist, was in der Psyche ist. Es geht auch nicht darum zu sagen, boah, die Leute sind heute alle so schlecht, wir sind alle Narzissten, sondern es geht darum zu sagen, und das ist vielleicht der Hauptbegriff meines Buches, es gibt einen objektiven Narzissmus, also einen Narzissmus, der in den Verhältnissen steckt und der uns dazu bringt und dazu zwingst, uns selbst wie Narzissten dieses eigene Ideal zu erreichen versuchen.
Und das Ich-Ideal heißt, das ist mehr als das Ich, oder? Das Ich ist etwas, das Ich-Ideal ist sozusagen die Vorstellung von uns, von unserem Ich, das wahrscheinlich aber nie erfüllbar ist.
Genau, das Ideal, das ist wirklich tricky, weil einerseits übt das einen unglaublichen Sog aus. Also man will es erreichen. Das ist sozusagen die Vorstellung von Glück liegt eigentlich darin, dass man mit dem Ideal übereinstimmt. Das ist das, was uns antreibt. Und gerade weil das so eine eminente Ressource ist, wird das auch gesellschaftlich angezapft. Weil das ist das, was uns dazu bringt, mehr als nur zu funktionieren, mehr als nur das Notwendige zu machen. Das ist das, was uns dazu bringt, diese Sehnsucht nach dem Ideal, ja, mit dem Ideal übereinzustimmen. Diese Sehnsucht bringt uns danach, einfach mehr zu leisten.
Dieser eine Satz, den er oft gesagt hat, wir sollen ganz wir selber sein, würde ja eigentlich vermuten, dass es ums Ich geht. Aber wenn ich deine These höre, geht es da eigentlich auch ums Ich-Ideal. Also dieses, wir wollen ganz bei mir sein und ganz ich sein, klingt sehr nach Ich, oder?
Ja, genau, es klingt sehr nach Ich, aber tatsächlich ist das Ideal ja einfach das, was wir erreichen wollen, was wir nie erreichen, wie du vorher gesagt hast. Das ist ja sozusagen, es ist sozusagen permanenter Antrieb und permanente Quelle von Frustration. Aber was das Ideal macht, ist, es verweist das Ich in eine ewige Unzulänglichkeit. Also als Ich sind wir alle zu wenig. Immer zu wenig, immer zu klein, immer unzulänglich. Und um das zu überwinden, laufen wir wie der Hamster im Rad. Und das ist sozusagen das Heil, das wir suchen heutzutage, ist, mit diesem Ideal übereinzustimmen. Und dafür laufen wir.
Mir ist beim Lesen eben gerade zufällig einen anderen Text gelesen, als ich dein Buch gelesen habe. Und ist mir die Parallele aufgefallen, da ist ein Begriff über Resilienz. Und zwar in der Krise. Und der wesentliche Sog des Textes war zu sagen, wir müssen alle resilienter werden. Mhm. Wo ich mir dann gedacht habe, ja, wo sind die Verhältnisse? Ja? Also geht es jetzt darum, dass die Verhältnisse sich aufspielen oder abspielen oder können, wie sie wollen. In Wirklichkeit geht es wieder darum, unser Ich zu formen, zu stärken, besonders zu machen, um quasi resilient zu sein und den Verhältnissen quasi widerstehen zu können, anstatt auch vielleicht Resilienz selbst auch als Verhältnisbegriff wahrzunehmen und zu sagen, müssen vielleicht die Verhältnisse so sein, dass wir nicht selbst und ständig um die Widerstandsfähigkeit selbst bemühen müssen.
Ja, das trifft das hundertprozentig. Also ich würde sagen, Resilienz ist sozusagen der neueste Hit im Bereich des Narzissmus. Weil es gibt sozusagen den Narzissmus, der das robuste Ich propagiert, also du musst stark und kräftig und sozusagen den Siegertypus, aber sozusagen die neueste Wende ist, das hat, glaube ich, ziemlich mit Corona so einen Aufschwung genommen, dass man gesagt hat, du musst resilient sein, wir sind alle so verwundbar und du musst eben sozusagen selber Widerstand, deine Widerstandskräfte mobilisieren können, um gegen diese Schwäche anzukämpfen, aber die Schwäche wird durch diesen Begriff der Resilienz eben, wie du gesagt hast, ins Subjekt verlegt und da wird nicht hinterfragt, ob das vielleicht von außen an uns herangetragen wird.
Da sind wir bei der Unterwerfung. Ein Kapitel heißt die neoliberale Trompete und du nimmst dieses Wort der Trompete von dem bekannten Pawlowschen Hundeversuch, wo Pawlow sie sagte, mit der Glocke oder so.
Am Anfang hat der Pawlow, also man kennt das nur mit der Glocke, ne? Aber am Anfang hat dann Pawlow selber noch in eine Trompete geblasen. Genau, und das fand ich so ein hübsches Bild.
Ja. Aber erzählen wir mal, vielleicht wissen nicht alle, was dieser Pawlow mit der Trompete und mit dem Hund auf sich hat.
Also es geht darum, dass so ein Reizreaktionsschema zu inszenieren und darzulegen, dass man eigentlich sozusagen über dieses Reizreaktionsschema funktioniert. Also wenn man einem die Versuchsanordnung ist so, dass wenn man eben immer ein Signal macht, wie eben die Trompete blasen oder auf die Klingel drücken und dann dem Hund ein Stück Fleisch gibt, ja, dann wird er irgendwann einmal den Zusammenhang zwischen Klingeln und der Perspektive auf das Fleisch schon entwickeln und auch wenn er das Fleisch nicht kriegt, wird er schon eine Speichelproduktion machen. Und das ist sozusagen eine Art Konditionierung, also wie man von außen in ein Reizreaktionsschema gepresst wird. Und was heute passiert ist, das ist dann über den Behaviorismus, also über die Verhaltenslehre, sehr propagiert worden. Und wir kennen das ja heute in diesem Begriff des Triggerns. Nicht überall sagen wir, etwas triggert uns. Also es ist sozusagen ein Reiz wird ausgelöst und unsere Antwort ist quasi nur die Reaktion auf den Reiz. Und ich glaube, dass das ein unglaubliches Missverständnis ist, dass man über so etwas, das ist eine sehr passive Ideologie, ja? Dass man immer nur quasi rezeptiv wird und auf etwas reagiert. Also ich glaube, das versuche ich sehr zurückzuweisen. Aber wir haben sehr viel neoliberale Theoretiker, die mit diesem Reizreaktionsschema arbeiten. Also dadurch ist das so populär geworden.
Und auch zentral, ich glaube in allen, es geht immer um Anreizsysteme, wir müssen welche Anreize setzen, genau, für irgendwen oder so. In welchem Zusammenhang steht das dann mit der Frage mit dem Narzissmus, also mit dem Problem, das du in diesem Kapitel beschreibst, sozusagen der Verhältnis des Neoliberalismus, auch der ja auch eine behavioristische Anthropologie hat, würde ich sagen, oder?
Ja.
Mit dem Narzissmus, den du beschreibst.
Na, ich glaube, das ist diese ganze neoliberale Theorie ist ein Taschenspielertrick. Ja? Die tut so, als ob es eben so nur um äußere Anreize geht. Tatsächlich aber ist der Narzissmus etwas viel tiefergehendes. Ja, wir reagieren nicht auf äußere Reize und das ist nicht das, was uns in Bewegung setzt, sondern es muss etwas Äußeres geben, aber es braucht eine Entsprechung in unserer Psyche. Und das ist eigentlich viel schlimmer, weil es nämlich uns durchdringt. Eben deshalb kämpfen wir für unsere Knechtschaft, das sei es unser Heil, weil wir durchdrungen sind von dieser Vorstellung, von diesem Wunsch, von der Sehnsucht, von dem Begehren, ja, diese Art von Übereinstimmung zu finden. Und das Interessante ist doch, dass die Unterwerfung unter die Verhältnisse ja nicht als Unterwerfung empfunden wird. Wir empfinden das ja nicht als Unterwerfung, wir empfinden das als Ermächtigung. Sei ganz du selbst, ist ja eigentlich, tut ja so, als ob wir dadurch stärker werden, als ob uns das eben stärken würde, als ob uns das ermächtigen würde. Was wir aber nicht sehen, ist, dass wir gerade indem wir uns in dieser Art und Weise ermächtigen, nämlich nur als Einzelne und jeder für sich, dass wir uns gerade dadurch den Verhältnissen unterwerfen.
Weil das Solidarische abhanden kommt oder dass wir uns zusammenschließen müssen, um was zu erreichen?
Weil
was
es eine reine, es bleibt sozusagen, ja, alles gesellschaftliche Miteinander bleibt auf der Strecke. Es ist ein reiner Selbstbezug.
Du zitierst auch den Gary Becker, Chicago Boys, ist auch einer von dieser neoliberalen Schule, ja, der irgendwie so sagt, sagen wir es falsch, zitiere, dass es um die Wohlfahrt für jeden geht, er sagt nicht, es geht ums Interesse von jedem, sondern jeder muss die Wohlfahrt für sich oder die beste Wohlfahrt für sich erreichen. Ich weiß nicht, ob ich es genau zitiere, ja?
Also das ist ganz, ganz raffiniert. Er sagt, es geht eigentlich nur darum, dass jeder quasi ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, welches Wort er dafür verwendet.
Wohlfahrt, aber, nämlich, das wird interessant gefunden.
Ja, und nämlich, aber er sagt darum, es ist egal, es geht immer um den persönlichen Nutzen, den du davon hast. Aber der Nutzen ist nicht der Nutzen im engeren Sinn, sondern zum Beispiel, also es ist sozusagen eine Art Lust, die du davon bekommst. Also zum Beispiel, du kannst auch altruistisch sein und aus diesem Altruismus ziehst du auch das, was du jetzt mit Wohlfahrt gemeint hast, nämlich dann bist du eben als Altruist zufrieden, das heißt, weil du anderen hilfst, ist letztlich auch nur ein Eigennutz. Ich glaube, Eigennutz, sagt er.
Ja, auch.
Also sozusagen, es gibt nichts, was du nicht eigennützig machen würdest.
Laut Becker habe jeder stets nur eines im Blick, seine eigene Wohlfahrt.
Ah, doch, Wohlfahrt, ja.
Es gehe darum, so Becker, Zitat, dass der Einzelne seine Wohlfahrt, so wie er sie sieht, maximiert. Du sagst dann, ob nun egoistisch, altruistisch, loyal, das ist doch sein Zitat. Ja. Ob nun egoistisch, altruistisch, loyal, boshaft oder masochistisch. Das ist scheinbar egal, das finde ich interessant.
Ja, das ist interessant. Ich glaube, es gibt ja da, also das ist eigentlich eines der Hauptmotive von diesen neoliberalen Theoretikern, dass sie sagen, es ist eigentlich, das ist sozusagen nur die Oberfläche, dass jemand altruistisch ist oder nicht altruistisch, sondern in der Tiefe, also in der Struktur unseres Verhaltens, ja, geht es immer eigentlich nur um diese Art von Eigennutz. Die definiert halt jeder anders für sich. Und ich glaube, das muss man ganz vehement zurückweisen. Sondern es ist natürlich ein Stück Wahrheit drin, aber was da verwechselt ist, das Verhältnis von Mittel und Zweck. Ja? Also zu sagen, mein eigenes Wohlergehen oder meine eigene Wohlfahrt ist mir sozusagen der einzige Zweck, um den es mir geht und nach dem ich handle, ist was anderes als zu sagen, ich habe einen anderen Zweck, aber es ergibt sich daraus, dass mir dadurch eine Art Zufriedenheit zuwächst. Das ist nochmal was anderes. Also ich glaube, da muss man sehr genau unterscheiden. Aber das Interessante an diesem Zitat ist, und wo sozusagen die Wahrheit an dem Ganzen liegt, ist, dass wir heute erstmals in einer Gesellschaft leben, die diese Art von Narzissmus oder von Selbstbezüglichkeit nicht mehr einschränkt. Wir haben sozusagen über lange historische Zeiten, gerade in kapitalistischen Gesellschaften, eine doppelte Logik gehabt. Ja? Das heißt, einerseits im Bereich des Ökonomischen musstest du die Ellbogen haben, musstest zu einer Art Eigennutz folgen, aber im Bereich des Gesellschaftlichen, im engeren Sinn, ja, wurde das konterkariert durch Moral, durch Religion, durch Familiensinn, durch Liebe. Also das waren sozusagen ja eigentlich nur die Gegenbewegungen, um das, was im Ökonomischen notwendig ist, im Gesellschaftlichen einzuhegen, zu zähmen und zu reduzieren, weil es sozusagen eigentlich ein zutiefst antigesellschaftliches Prinzip ist, wenn jeder nur selbstbezüglich ist. Ja? Dann steht jeder gegen jeden. Das haben wir in der Ökonomie, aber das wollte man jetzt nicht auch noch in der Gesellschaft haben. Deshalb wurden die Familien ausgenommen, die Kunst, die Liebesverhältnisse, was auch immer. Und was wir heute haben, und das ist das spezifisch Neue, ist, wir haben heute keine wirksamen Vorrichtungen mehr, um diesen Narzissmus einzudämmen, auch jenseits des Ökonomischen. Im Gegenteil, wir haben lauter Vorrichtungen, um den zu befördern, um den zu fordern und eben nicht einzugrenzen. Und das ist ganz neu.
Also auch die Bewertung, oder? Die in allen Lebensbereichen eingezogen hat. Also auch in Beziehungen, dann ist das eine 10 oder eine 8 oder eine 9 ja. oder eine 7 gibt es. Das ist ja durchaus auf Social Media üblich, ja? Ja. Andere zu bewerten im Sinne jetzt von Liebesbeziehungen oder von Freundschaften.
Und das ist ja sozusagen die Wahrheit, die diesem Zitat zugrunde liegt, dass man plötzlich in einer Gesellschaft lebt. Also es ist nicht, dass das die Wahrheit, die anthropologische Wahrheit des Menschen ist, sondern dass wir in einer Gesellschaft leben, die nach diesem Modus funktioniert.
Aber es ist natürlich schon irgendwie ein Drama, nicht? Das war eigentlich sehr besonders und seine eigenen Potenziale entfalten. War ja eigentlich eine Befreiung in Bezug auf die, die gesagt haben, es ist alles naturgegeben, alle hat die natürliche Ordnung, die Frauen, die Männer sind dort hingestellt, das feudale System hat ja auch natürlich jeden hingestellt. Und das war eine Beweisung, sagen, nein, nichts Natur, sondern wir schauen auf das Persönliche, Individuelle. Aber das hat sich sozusagen auch jetzt umgekehrt angeeignet, sozusagen. Die Verhältnisse haben sich auch diesem bemächtigt. Das war eigentlich eine Befreiung, oder?
Ja, genau. Das ist sozusagen das wirklich fast Tragische an dieser Entwicklung. Also Stichwort 68, 70er Jahre. Ja, da ging es darum, sich von diesen alten Hierarchien, mit Freud gesprochen, würde man sagen, das waren Über-Ich-Strukturen. Also das waren Strukturen, wo die gesellschaftlichen Zwänge über Autoritätsverhältnisse verbürgt waren. Also das Natürliche wurde ja immer verbürgt durch eine Autorität, durch die Vaterautorität, durch die Lehrerautorität, durch die was auch immer. Ja? Das heißt, also es gab eine Verinnerlichung von solchen Normen, die auf einer Autorität beruht haben. Und das Aufbegehren dagegen und diese Befreiung, die Emanzipationsbewegungen, die ja ein Stück weit wirklich Befreiung waren und ein Stück weit wirklich Emanzipation gebracht haben, das ist ja keine Frage. Ja? Die haben sich aber zugleich, und das ist eben immer das Besondere, dass es immer zugleich ist. Es ist eben nicht nur negativ, ja? Sondern es ist immer das Positive transportiert das Negative oder das Negative steckt in den positiven Entwicklungen. Das ist das, was eigentlich so ja irgendwie auch schrecklich ist. Also das heißt, es gibt diese Befreiung, aber was wir uns damit eingehandelt haben, war eine neue Art von Herrschaft, die eigentlich noch viel unnachgiebiger ist. Weil wir gar nicht mehr gegen eine äußere Autorität aufbegehren, sondern weil wir uns selbst zur Autorität geworden sind.
Ja, und das ist also weil die Verstrickung so ausweglos ist.
Die Verstrickung ist ausweglos.
Weil ich denke jetzt auch eben in Social Media letztendlich sind das, also wo sich auf Facebook oder auf Instagram oder so, wo wir unsere Besonderheit ausstellen, besonders, also man kriegt ja eigentlich nur belohnt für das Besonderssein oder für das besonders anders sein oder für das besonders auch ehrlich sein und das besonders transparent sein und das besonders sich darstellen. Aber da hinten die Millionen schieben natürlich die größten Digitalkonzerne, die es je gegeben hat,
ein. Also einerseits wird uns diese Besonderung vorgegeben, ja, und andererseits ist die Besonderung ja nicht unsere einzelne Besonderung, sondern sie ist das allgemeine Prinzip. Und man muss auch sehen, das ist ja auch ein Zwang, sich zu besondern. Deswegen heißt es ja auch die Qualen des Narzissmus. Normalerweise würde man ja sagen, weil das, was ich zu beschreiben versuche, ist eine Ideologie. Also die Menschen kämpfen für ihr Heil heißt, was ist eigentlich die Ideologie, die uns dazu bringt, in unserer Unterwerfung unser Heil zu sehen. Wenn der Narzissmus jetzt unsere Ideologie ist, dann würde man ja immer denken, Ideologie hat etwas Tröstendes. Es ist eine Illusion, es ist ein Schein, aber es hat etwas Tröstendes. Und was wir hier erleben ist, dass der Narzissmus die Leute ja unglaublich quält. Dieser dauernde Zwang, diese Besonderung durchzuführen, zu erleben, als solche akzeptiert zu werden. Man macht sich ja existenziell abhängig von dem, als Besonderer anerkannt zu werden. Das ist eine Qual für die Leute. Das ist ja gar nicht, das ist eben nicht befreiend. Das ist nicht so, dass man da entspannt ist, sondern das ist wirklich ein permanenter Druck, aber ein Druck, den man raffinierterweise sich selber macht. Weißt du, in früheren Gesellschaften, und mit früheren Gesellschaften meinte ich durchaus noch zu der Zeit, wo ich zumindest jung war. Also so lange ist das noch nicht her. Da hieß es, wenn man seinem Begehren folgen will, oh, das darfst du nicht, das sollst du nicht. Das heißt, damit du sozusagen akzeptiert wirst, damit du dann die Norm erfüllst, hast du auf dein Begehren verzichten müssen, es einschränken müssen, es vielleicht verheimlichen müssen. Aber das heißt, es gab einen Gegensatz zwischen dem Verbot und dem Begehren. Und was wir heute haben, und das macht die Verstrickung noch schlimmer, ist, wenn du heute deinem Begehren folgst, deinem narzisstischen Begehren vollkommen freien Lauf lässt, dann unterwirfst du dich. Das heißt, die Verhältnisse gehen eine Allianz ein mit unserem Begehren. Und das macht sozusagen die tiefe Verstrickung aus.
Die Qual, das heißt, die Qual des Narzissmus ist ja auch die Frage, wo würdest du sagen, wem nützt das? Also wenn du sagst, das ist etwas, was eine Unterwerfung ist, auch eine Selbstunterwerfung, dann unterwirft man sich ja unter jemanden unter die Verhältnisse.
Ich glaube,
du willst es nicht personalisieren.
Es ist nicht personalisiert. Ich glaube, ja, im Einzelnen mögen Leute Nutznießer sein, aber wie Marx gesagt hat, das sind Charaktermasken. Es geht um die Verhältnisse und so wie du auch gesagt hast, das sind die großen Konzerne, die sozusagen dann absahnen. Also es geht letztendlich um Profit. Und das ist der allerunterste Strich, aber davor muss man sagen, ja, damit werden gesellschaftliche Verhältnisse perpetuiert auf Dauer gestellt, nicht in Frage gestellt, die einfach die kapitalistische Produktionsweise heute vorantreiben.
Das letzte Kapitel ist die narzisstische Moral. Das ist ein bisschen schon bei dem Becker bei diesem Becker-Zitat mit der Wohlfahrt angedeutet, dass quasi es keine Ethik oder Moral mehr im eigentlichen Sinne ist, die auch Fragen stellt des größeren Zusammenhänge, sondern eine Moral des Individuums oder des Um-sich-Kreisens.
Also Moral würde ich da unter Anführungszeichen setzen oder habe ich im Buch. Es ist eine Als-Ob-Moral und ich glaube, dass man verstehen muss, ist Moral basiert auf einem Gesetz, also auf etwas, was erlaubt und was verboten ist, wo es also eine Grenzziehung gibt zwischen dem, was erlaubt und verboten ist, das eben durch eine Autorität gestellt wird und das die allgemein verbindlich ist. Und was wir heute haben, ist eine Vielzahl von sogenannten Moralen, wo das Gute aber sich immer nur an dem orientiert, was ich als Identität und als Person bin. Das heißt, das Gute ist immer nur mein Gutes, das, was ich als gut empfinde oder eben mein Ideal.
Und das ist eben auch, das zeigt sich zum Beispiel, glaube ich, bei der Diskussion um das Klima oder was. Es geht eher um die Frage, ob ich richtig esse oder ob ich richtig konsumiere, ob ich vegan bin, also eine ganz starke Frage dreht sich um das eigene Verhalten und eigenen Körper und wie man sich, oder, in Bezug auf.
Genau.
Die Anrufungen sind noch so, dass der Klimaschutz am besten sozusagen beim Essen beginnt, was nicht falsch ist, aber auch nicht richtig.
Das ist eben der Punkt. Da haben wir wieder das Positive und das Negative, so eine Allianz eingehen. Aber man muss sehen, das funktioniert eben nicht mehr nach einem, das Gute ist nicht mehr ein allgemeingültiges Gutes, sondern es ist je nach Person, nicht? Also für den Veganer ist das Gute, dass er vehement und gegen andere vertritt, etwas anderes als für den, der sich sozusagen unbeschränkt dem Hedonismus nachgibt. Und die Klimaschützer, die haben sozusagen eine Art Kredit, weil die können in ihrer sogenannten Moral noch andocken an das, was früher Moral war. Und was man ja, weil man ja nie sozusagen immer sozusagen ganz auf der Höhe der neuesten Situation ist. Also das, was heute als Moral gilt, das dockt ja noch ein bisschen an dem an, das partizipiert oder das profitiert noch von dem, was Moral früher war, nämlich Verzicht zugunsten eines höheren Guts. Aber letztendlich ist das auch nichts anderes als so eine narzisstische Moral, also eine Moral unter Anführungszeichen.
Die Qualen des Narzissmus über freiwillige Unterwerfung heißt das Buch von Isolde Karim. Kaufen Sie es und lesen Sie es. Sie können es auch lesen, ohne zu kaufen, wenn es gelingt, aber jedenfalls lesen Sie es. Isolde, vielen Dank fürs Gespräch
und für
dein Kommen.
Danke.